you started snoring. This whole thing is absurd.
Radio frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und heute beginnt etwas und ich kann noch gar nicht so richtig glauben, dass das bisher noch nicht so in dieser Ausführlichkeit hier in dieser Sendung passiert ist, aber ich hatte mir, glaube ich, immer ein bisschen was dabei gedacht, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe und habe auf genau diesen Gründen jetzt mal ein bisschen herumgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, ach fuck it, wir machen das jetzt einfach doch. Es geht heute los mit einer Filmreihe, die für mich persönlich einfach ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil sie mich seit meiner Kindheit begleitet und ganz viel geprägt hat, was mein Verständnis von Filmen, vom Erzählen von Geschichten, vom Erleben von Abenteuern, vom Mitfiebern mit Charakteren, die sich entwickeln. Das hat ganz viel davon geprägt, wie ich heutzutage Filme sehe, wie ich auch das, was ich mag an Filmen, das, was mir nicht gefällt an Filmen, das kann man da alles, wenn man möchte, und ich möchte das manchmal auch drin finden, muss man aber nicht. Aber es gibt auch viele, für die das nicht so wichtig ist, aber für mich ist es einfach ganz, ganz doll wichtig. Ich bin auch ja deswegen immer noch so ein bisschen, naja, schon irgendwie noch ein Stück weit Fan von dieser Reihe, auch wenn sie heute und eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr das ist, was ich damals als Kind darin gesehen habe. Vielleicht kann man sich's schon denken, aber ich enthülle es jetzt auch sehr gerne. Es geht ab heute um Star Wars, eine Science-Fiction-Abenteuer-Adventure-Fantasy-Filmreihe, die neben dem, was sie sozusagen für Geschichten erzählt, auch popkulturell in der echten Welt eine unglaubliche Bedeutung hat. Nicht nur, weil sie ganz, ganz viel Geld eingespielt hat und den Menschen, die die Rechte an dieser Marke, an diesem Namen Star Wars innehaben, zu ultrareichen Menschen gemacht hat, sondern auch der Einfluss auf die Popkultur in Sachen Vermarktung, wie eine Marke überhaupt etabliert wird, wie und auf welche Art und Weise man es schaffen kann, über Jahrzehnte hinweg immer wieder Milliarden von Dollar, von Geld damit zu kassieren und daraus bis heute eine enorme Sogkraft zu machen und zu überlegen und immer wieder neu neu zu konzipieren. Was macht man mit dieser Marke, damit sie weiter funktioniert? Wir werden also jetzt der Reihe nach die Filme durchgehen. Es gibt nämlich insgesamt 11 Kinofilme, die wir jetzt der Reihe nach bearbeiten werden. Und dann gibt es auch noch zahlreiche Serien, über die wir dann auch noch sprechen werden, aber nicht ganz so ausführlich. Aber zumindest die Musik aus diesen Erzeugnissen spielt eine ganz große Rolle. Seit ich den Namen Star Wars gesagt habe und gesagt habe, wir arbeiten uns der Reihe nach durch, habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, wie und in welcher Reihenfolge werden denn die Filme jetzt besprochen? Und ich kann euch beruhigen, ich bin großer Verfechter der der chronologischen Reihenfolge, also nicht die Nummerierung von Episode 1 bis 9, sondern die Reihenfolge, in der sie erschienen sind, also historisch oder chronologisch, wie auch immer man das nennen möchte. Also in der Reihenfolge, in der die Filme erschienen sind, werden wir sie hier auch in dieser Soundtrack-Sendung in den nächsten Wochen jetzt hören. Und deswegen fangen wir an mit dem allerersten Film, der damals, genauer gesagt 1977, genauer gesagt am 25. Mai 1977 in Los Angeles seine Weltpremiere feierte, damals noch unter dem schlichten Titel Star Wars. Einige Zeit später ist er dann auch in Westdeutschland damals erschienen, unter dem Titel Krieg der Sterne. Das war eine Zeit, da wurden englische Titel nicht nur einfach übersetzt, sondern es wurde sehr frei ein deutscher Titel gesucht. Manchmal hatte der deutsche Titel auch mit dem Originaltitel überhaupt nichts zu tun. Manchmal war es eine 1:1 Übersetzung. In dem Fall war es jetzt so eine freie Übersetzung aus Star Wars, wurde also Krieg der Sterne, womit ich total einverstanden bin. Und weil damals noch nicht so ganz klar war, dass daraus eine Filmreihe werden sollte, hatte das gar keinen Beititel und auch keine Episodenzahl, sondern es hieß einfach nur Star Wars. George Lucas hatte zwar ein mehrere Seiten umfassendes Treatment für einen Sechsteiler geschrieben, und er hatte sich für seinen ersten Film entschlossen, genau die Mitte zu nehmen, also die mittlere Episode sozusagen damit anzufangen, weil er das Gefühl vermitteln wollte, in einer lebendigen Galaxis zu sein, in eine lebendige Welt einzutauchen und sich gar nicht großartig damit aufzuhalten, Dinge zu erklären oder einzuführen. Man hat also, wie gesagt, das Gefühl, hier ist gerade eine voranschreitende Geschichte, in die wir so mitten rein stolpern, denn es fängt an mit einer Raumschlacht, beziehungsweise ein riesiger imperialer Sternzerstörer greift ein kleines Botschafterschiff an und nimmt dort alles auseinander und entführt die Botschafterin Prinzessin Leia, die angeblich Geheimpläne von den Imperialen geklaut hat und an eine ominöse Rebellenallianz weitergeschickt hat. Leider kann der Anführer der Imperialen Armee, in diesem Fall Darth Vader, hier auf dem Schiff gar keine Spuren finden, die das irgendwie beweisen, aber das ist ihm eigentlich egal, er nimmt sie trotzdem mit, und es wird festgestellt, dass eine leere Rettungskapsel abgeschossen wurde auf dem Planeten, über den sie sich befinden, der zufällig Tatooine heißt, und er sagt, okay, da müssen die Pläne sein, und verfolgt ihn. Und gleichzeitig lernen wir Luke Skywalker kennen, der Ziehsohn eines Farmers auf diesem entlegenen Wüstenplaneten, der es irgendwie schafft, ein sogenannter Feuchtfarmer zu sein, der es irgendwie schafft, mit Hilfe von besonderen Evaporatoren mitten in der Wüste Wasser zu gewinnen. Das ist sozusagen sein Tagwerk, und Luke Skywalker hilft ihm dabei. Das ist sozusagen seine Aufgabe. Er hat aber ambitioniertere Pläne, möchte auf die Akademie, auf die Flugakademie und ein Pilot werden, denn all seine Freunde, die sind längst dort. Was wir nicht wissen, aber was sein Ziehvater weiß, Onkel Owen, der möchte das irgendwie nicht, dass sein Sohn weggeht, denn er hat gewisse Bedenken. Es wird sein Vater, der Vater des Sohnes, erwähnt, der offensichtlich, da ist irgendwas passiert, irgendwas vorgefallen, über das nicht geredet werden möchte, und Owen möchte verhindern, dass sein Ziehsohn sozusagen in die gleiche Entwicklung tappt. Deswegen hält er ihn hübsch unten, was dem natürlich extrem frustriert. Und dann gibt es eben diese eine Entwicklung, die den Ist-Zustand sozusagen auflöst. Die Rettungskapsel landet, und da drin befinden sich zwei Droiden, C-3PO und R2-D2, die zunächst alleine durch die Wüste stapfen, dann aufgenommen werden von, was sind das, Marodeure, von Schrottsammlern, die alles krallen, was sie kriegen können, um es dann schön teuer an irgendwelche verblödeten Feuchtfarmer zu verkaufen. Und genau das passiert. Die beiden Droiden landen auf der Skywalker Ranch, lustigerweise, und erzählen Luke dann mal so ein bisschen, was sie so erlebt haben. Zum Beispiel, oh, eine Raumschlacht, oh, das Imperium, oh, die Prinzessin. Und dann stellt sich schnell heraus, sie müssen jemanden finden, nämlich Obi-Wan Kenobi, ein alter Mann, der dort in der Nähe lebt. Und der hat wohl irgendwas früher in der Vergangenheit mit der Prinzessin und der Neuen und der Republik zu tun gehabt. Und die Prinzessin braucht jetzt dessen Hilfe, um eben die Pläne des Todessterns, eine riesengroße Raumstation, zu finden und zu den Rebellen zu bringen, damit die eine Schwachstelle finden können, um diese riesengroße Raumstation, die nichts anderes ist als ein Instrument des Terrors und der Übermacht des Imperiums, um die irgendwie, ja, weiß nicht, zu vernichten oder so. Das Ding ist halt so groß wie ein Mond, also hui. Genau, das ist im Grunde die Geschichte und Luke macht sich dann also auf ein unglaubliches Abenteuer, aus dem er völlig verändert wiederkommt. Ich will nicht zu viel verraten, denn es geht ja schließlich vor allem auch um die Musik. Stattdessen möchte ich jetzt noch so ein paar kleinere Hintergrundgeschichten vielleicht erzählen, die ihr bisher vielleicht noch nicht über Star Wars wusstet, nämlich zum Beispiel, dass George Lucas, der Erfinder, der Regisseur und Produzent und Drehbuchautor dieses ersten Star Wars Films, dass der bis zum Schluss oder weit über den Premierentag hinaus immer noch nicht überzeugt von seinem Film war. Er war immer der Meinung, das sei nicht gut. Hat nie ganz der Vision entsprochen, die er hatte, und er ist sehr oft an technische, aber auch an finanzielle und kreative Grenzen gestoßen. Ganz oft gab es Momente, wo er gesagt hat, ich will das irgendwie anders, ich weiß nicht wie, aber es muss anders gehen. Und er hadert, glaube ich, bis heute damit, denn nicht zuletzt deswegen hat er ja bis zum heutigen Tag mehrmals die alten Filme und vor allem eben diesen ersten Film immer wieder angefasst und verändert und ergänzt und Dinge daran verbessert, wenn er der Meinung war, die Technik ist jetzt soweit, wir können jetzt genau das so machen, wie ich es mir immer vorgestellt habe, dann hat er wieder was dran geschnippelt und was eingefügt und so weiter. Und so gibt es wirklich viele Versionen dieses Films, und ich glaube, die aktuellste Fassung ist die, die auf dem auf dem Streamingdienst mit den Mäuseohren zu sehen ist. Und die ist, wie ich finde, auch total okay. Was allerdings tatsächlich seit vielen Jahrzehnten gefordert und gewünscht wird, und wir hoffen alle, dass es vielleicht dann nächstes Jahr zum 50. Geburtstag von Star Wars vielleicht dann doch soweit ist, wir wollen den Raw Cut wieder haben, wir wollen die Originalfassung, die unveränderte Originalfassung, die es bis 1997 gegeben hat, in der also keine zusätzlichen Szenen, keine CGI-Effekte, nichts verändert wurde, die wollen wir mal wieder haben, und zwar in einer schönen Bildqualität, die ja diese ganzen Restaurationsversuche auch mit sich gebracht haben. Die Star Wars Filme sehen sehr gut aus und hören sich sehr gut an, obwohl sie eben bald 50 Jahre alt sind. Wir kommen jetzt zur Musik. Die stammt von einem der, ja, meiner Meinung nach besten Filmmusikkomponisten aller Zeiten, nämlich John Williams. Der hat mehrere Eigenschaften und mehrere Dinge, die er immer wieder wirklich perfekt tut. Erstens ist er ein klassischer Komponist, das heißt, er hat das Komponieren, das Handwerk des Komponierens noch ganz klassisch gelernt und ist auch in der Lage zu arrangieren, also aus den Noten, die er aufschreibt. Das Aufschreiben ist das Komponieren. Er kann sie aber auch fürs Orchester arrangieren, und er ist auch ein begnadeter Dirigent, das heißt, auch die Aufnahmen selbst für die Soundtracks mit den Orchestern macht er selbst, und das ist etwas, was nicht mehr viele Menschen in dieser Perfektion können. Selbst 100 Jahre später, wenn ein Orchester diese Noten nimmt und sie so abspielt oder nachspielt, wie John Williams es aufgeschrieben hat, dann klingt es immer gleich. Es klingt genau so, wie er es wollte, und nicht irgendwie anders, weil man den Effekt nicht hinkriegt, weil da ein Reverb oder ein Delay fehlt oder weiß ich was. Nein, das wird exakt so in dieser Besetzung, kann man das nachspielen, und es klingt immer gleich. Ihr werdet diesen Effekt bemerken, wenn ihr mal ein Sinfonieorchester oder ein Philharmonieorchester erlebt, in dem Star Wars Filmmusik nachgespielt wird. Das klingt immer so, wie man es aus dem Film kennt. Das ist wirklich toll. Er macht außerdem etwas, was damals nicht viele Leute in dieser Form gemacht haben. Er arbeitet sehr stark mit Leitmotiven, eigentlich ausschließlich. Es gibt für viele Charaktere und für viele Situationen, für viele Stimmungen gibt es spezielle Melodien, die immer wieder in wirklich mannigfaltigen Variationen auftauchen und dadurch puzzeln sich so der Film zusammen. Das heißt, man kann den Film 1:1 akustisch verfolgen. Wenn man den Soundtrack hört, weiß man sofort, ach, das war die Szene, in der Luke das und das gemacht hat. Man hört in diesem ersten Soundtrack bereits schon das ganz klassische Star Wars Theme. Man hört das Force Theme, das später wurde als das als Force Theme bezeichnet, ist eigentlich das Luke oder das Binary Sunset Thema. Man hört das Prinzessin Leia Thema, das auch immer wieder auftaucht in den späteren Filmen, und man hört eben schon die Space Battle Musik, die auch immer wieder in Variationen vorkommt. Und mit diesen Informationen, mit diesem Information Overkill entlasse ich euch jetzt mal in den Soundtrack zu Star Wars, der später dann A New Hope umgetitelt wurde, in den Soundtrack zu Star Wars aus dem Jahr 1977, komponiert von John Williams.
Thank you. kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack auf Radio Frei.
Oh. Willkommen zurück. Wir hören heute Star Wars Musik und haben angefangen mit dem Soundtrack aus dem Jahr 1977. Krieg der Sterne oder Star Wars oder wie er später dann noch hieß, Episode 4 A New Hope, eine neue Hoffnung. Ab 1997 wurden plötzlich Episoden hinter die Star Wars Titel gesetzt und es stellte sich heraus, dass das alles eine viel größere Geschichte ist, als man bis dahin dachte. Aber wir sind erstmal jetzt im Jahr 1977. Der Film kam in die Kinos und hat in den USA und dann auch in Europa und weltweit enorme Erfolge gefeiert. Wirklich unfassbar erfolgreich war das und es stellte sich ganz schnell heraus, dass die Welt genau auf sowas gewartet hatte, auf ein kurzweiliges, spektakuläres Weltraumabenteuer. Science Fiction war plötzlich der Hammer und jedes noch so kleine Studio wühlte in seinen Archiven nach irgendwelchen Sci-Fi-Stoffen. Im Zuge dessen kam zum Beispiel sowas wie Star Trek wieder an die Oberfläche und startete eine mehr als erfolgreiche, bis heute andauernde Filmreihe. Aber auch sowas wie Alien zum Beispiel und Blade Runner wäre ohne Star Wars, ohne die Pionierarbeit dieses Films nicht wirklich möglich gewesen. Battlestar Galactica spielt durchaus noch eine Rolle und auch Dune, dessen Buchvorlage ja in irgendeiner Form auch Inspiration für George Lucas und Star Wars gewesen ist, auch das gehört irgendwie mit dazu. Also Science Fiction war ganz, ganz groß und unabhängig davon war Star Wars aber eben das neue Ding und Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alle liebten es. Und ich habe schon so oft gesagt, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gäbe, mittels Zeitreisen in die Vergangenheit zu reisen, ich wüsste ganz genau, wo ich hinfliegen möchte als erstes, nämlich ins Jahr 1977, am 25. Mai 1977 in Los Angeles in einem kleinen Kino. Dort feierte Star Wars Premiere und dieses Erlebnis, diesen Film mit so vielen Leuten das allererste Mal zu sehen, ach, das würde ich so unglaublich gerne teilen. Es war völlig klar, dass es eine Fortsetzung geben sollte. Und man hatte, George Lucas hatte schon mal ein Drehbuch geschrieben für eine Low-Budget-Fernsehfortsetzung, die übrigens den Titel Skywalkers Rückkehr getragen hat und hierzulande als Roman erschienen ist und eine ziemlich interessante Geschichte erzählt, die aber so nicht realisiert wurde. Stattdessen hat man sich entschieden, okay, wir können mit dem großen Komplettkonzept weitermachen und George Lucas hat sein Treatment herausgeholt und damit gewunken und gesagt, ich habe mir da schon mal Gedanken gemacht und hat dann mit Hilfe von 2 Co-Autoren, unter anderem mit Lawrence Kasdan, das Drehbuch für den 2. Teil, Das Imperium schlägt zurück, geschrieben. Und liebe Leute, ich sage jetzt gleich schon mal vorweg, Das Imperium schlägt zurück ist mein absoluter, ultimativer Lieblingsfilm aller Zeiten. Ich habe so oft drüber nachgedacht und ich habe den Film so oft gesehen und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, ich habe ihn bestimmt 100-mal gesehen und vielleicht auch öfter, keine Ahnung, aber jedes Mal, wenn ich ihn wieder gesehen habe und der Abspann läuft, denke ich, wow, ich liebe diesen Film, dieser Film ist fantastisch, alles daran ist fantastisch. Deswegen werde ich mich ein bisschen zurückhalten jetzt mit solchen Fanbekundungen, nur dass ihr es jetzt schon mal wisst, dieser Film bedeutet mir alles. Es geht los und zwar 3 Jahre nach Star Wars ging es also weiter, Das Imperium schlägt zurück und wie wir alle wissen, hat die Rebellenallianz am Ende des ersten Teils etwas getan, was das Imperium gar nicht gut findet. Deswegen sind sie ziemlich sauer und auf der Jagd nach dem Rädelsführer, nach demjenigen, den sie dafür hauptverantwortlich machen, dass das passiert ist, was passiert ist, nämlich Luke Skywalker. Darth Vader hat den ersten Teil überlebt und ist natürlich auch persönlich angepisst und mobilisiert im Grunde die gesamte imperiale Flotte, um die gesamte Galaxis zu durchkämmen, mit Hilfe von sehr aggressiven Suchsonden, solchen Droiden, solchen roboterartigen Viechern, die mit Supersensoren Planeten abtasten und durchsuchen und nach dem kleinsten Hinweis, den es irgendwo geben muss, suchen, um die Rebellenallianz ausfindig zu machen, um sie auszulöschen. Außerdem hat Darth Vader, noch nicht mal ansatzweise vorhin über die Macht gesprochen und die Jedi. Es gibt eine Art Religion in der Welt von Star Wars, nämlich die, die Religion der Jedi, die glauben an ein mystisches Energiefeld, so nennt es Han Solo, das sie befähigt, besondere Fähigkeiten zu haben, nämlich zum Beispiel telekinetische Kräfte, also sie können Dinge bewegen, ohne sie anzufassen, Präkognition, das heißt, sie können Dinge erahnen, bevor sie passieren, sie können besonders hoch springen, sie können jemanden erwürgen, ohne ihn zu berühren, also sowas. Und kommunizieren über die Macht, also die Macht, so heißt dieses Energiefeld. Und das Ding ist aber, es ist keine richtige Religion in dem Sinne, weil es gibt ja sozusagen eindeutige Hinweise darauf, dass es die Macht wirklich gibt. Also so dieses Nicht-daran-Glauben ist irgendwie Quatsch, finde ich jedenfalls, wenn man es mit Religion im herkömmlichen Sinne vergleicht. Im letzten Teil haben wir festgestellt, dass Luke Skywalker offensichtlich irgendwelche Fähigkeiten hat, die mit der Macht zu tun haben. Und Darth Vader ist ein Sith, also das Gegenteil der Jedi, ein böser Jedi, in dem Fall ein dunkler Jedi, der auch die Macht nutzt, aber macht damit schon ganz schön fiese Sachen. Und der hat selbst festgestellt, im Finale des vorigen Teils, dass Luke Skywalker die Macht verwendet. Und das hat ihn aufmerksam gemacht. Naja, jedenfalls jagt er ihn und die Rebellen haben sich auf Hoth versteckt. Und das fand ich schon immer so genial, dass der erste Teil so viel auf diesem heißen, trockenen Wüstenplaneten gespielt hat und der zweite Teil fängt an auf einer Eiswüste, auf einem Eisplaneten, mitten in der wirklich Eiswüste, da gibt es nichts anderes als Eis. Dort haben sie sich jedenfalls verbuddelt und vergraben und hoffen, dass sie hier nicht entdeckt werden, was natürlich nicht passiert, denn einer dieser Suchdroiden findet die Basis, sendet ein Signal an Darth Vader, der sagt, jopp, das sind sie, nichts wie hin. Und die gesamte Flotte rast zu diesem Planeten und die Rebellen haben keine andere Chance, als mit Sack und Pack zu verschwinden und wirklich alles einzupacken und abzuhauen. Und bei dieser Flucht werden Luke Skywalker und seine Freunde Han Solo und Prinzessin Leia getrennt. Luke fliegt nach Dagobah. Dagobah ist ein entlegener Planet, auf dem ein Jedi-Meister leben soll. Und Luke hofft, dass dieser Jedi-Meister ihn im Umgang mit der Macht noch weiter ausbilden kann. Während Han und Leia im Millennium Falcon, das ist das schnellste Schiff der Galaxis, unterwegs sind und versuchen, der imperialen Flotte zu entkommen, was nicht so einfach ist, denn das schnellste Schiff der Galaxis ist leider auch das schrottigste Schiff der Galaxis und ständig geht irgendwas kaputt und funktioniert nicht. Alles hochspektakulär und am Ende landen sie in einer Stadt in den Wolken und es ist alles so viel und voll mit fantastischen Welten, tolle Ideen, neue Figuren und es ist einfach die ultimative Fortsetzung, weil man ja immer gesagt hat, die Fortsetzung kann nie so gut wie der vorige Teil sein und es ist in diesem Fall so, dass Star Wars das Imperium schlägt zurück auf jeden Fall der bessere Teil ist in vielen Belangen, so sehe ich das jedenfalls. Eine tolle Geschichte, dynamisch, die Figuren durchlaufen wirklich glaubhaft Entwicklungen, dramaturgisch ist das auch alles sehr, sehr spannend und hochdramatisch und aber trotzdem nicht zu ernst, auch wenn es recht düster ist, alles gerade gegen Ende hin, gibt es gerade in der Mitte auch ein paar wirklich auflockernde, gute Momente, der Jedi-Meister Yoda ist zum Beispiel so ein Moment und so ein Element, was diesen Film enorm bereichert, technisch hat dieses Ding auch nochmal neue Maßstäbe gesetzt, sowohl natürlich die Spezialeffekte mit den Raumschiffen wurden verbessert, aber auch Puppentrick und Ausstattung ist einfach nochmal ein wesentlich höheres Niveau als im vorigen Film. Also alles ganz, ganz fantastisch. Ich liebe das Imperium schlägt zurück. Die Musik stammt natürlich von John Williams und über diesen Film kann man sagen, dass eines der bekanntesten Filmmusikmotive aller Zeiten wird in diesem Film das erste Mal gespielt, nämlich der Imperial March oder das Darth Vader Theme. Das hat es im vorigen Film noch nicht gegeben, das kommt jetzt hier das erste Mal und ist im Grunde das Thema für Das Imperium schlägt zurück. Auch hier haben wir wieder dieses Spiel mit den Motiven und den Variationen, das heißt, das Imperial March Theme wird immer weiter entwickelt und variiert und taucht in verschiedensten Momenten auf, immer nach je nach Situation. Natürlich immer dann, wenn Darth Vader auftaucht, aber auch wenn imperiale Sternzerstörer ins Bild kommen und so weiter und so weiter. Gleichermaßen gibt es noch ein weiteres Thema, nämlich das Han- und Leia-Theme beziehungsweise das Love-Theme, das auch sehr, sehr oft angespielt wird und auch sehr viel diesen Soundtrack bereichert und das Yoda beziehungsweise das zweite Force-Theme, das ist hier auch wieder drin und ergibt einen ganz, ganz tollen, sehr runden Soundtrack. Was man in diesem Film noch mehr merkt als im vorigen beim Soundtrack, sind die Übergänge. John Williams lässt das alles so fließend immer ineinander übergehen. Das ist ganz toll. Es gibt gar keine abgetrennten Tracks in dem Sinne, sondern es geht alles ineinander über. Und wenn man sich den Film nur mit dem Soundtrack anguckt, dann ist das im Grunde fließend und es gibt ganz wenig Momente, in denen keine Musik zu hören ist. Also ein durchgehender, ineinander übergehender Musikteppich und das ist einfach fantastisch. Wir hören jetzt rein in den Soundtrack zu Das Imperium schlägt zurück aus dem Jahr 1980, komponiert von John Williams.
Thank you.
in meinem Überschwang vorhin habe ich gar nicht erwähnt, noch eine wichtige Personalie bei diesem eben gehörten Film. Also wir haben ein bisschen Soundtrack-Musik gehört aus Das Imperium schlägt zurück, mein absoluter Lieblingsfilm aus dem Jahr 1980. Na sicher hat George Lucas den Film noch produziert, aber Regie geführt hat hier Irvin Kershner. Und ich finde, das ist unglaublich, was dieser Mann als Regisseur hier geleistet hat. Nämlich einerseits diesen Film, diesen unglaublich erfolgreichen Film, den es vorher gegeben hat, fortzusetzen, aber auch gleich noch seinen eigenen Stil so ein bisschen mit einzuprägen und das zu einem eigenständigen, wirklich fantastischen Film zu machen, der, wie ich finde, auch noch besser funktioniert als der vorige Teil. Also großartig. Lawrence Kasdan hat das Drehbuch, wie gesagt, dann letztendlich geschrieben. Ein Name, der auch später nochmal auftaucht bei Star Wars und vor allem bei Indiana Jones. Das andere große Projekt, über das wir ja schon gesprochen haben. Und ansonsten hatte ich es ja schon ganz am Anfang erwähnt, ohne die Mithilfe zahlreicher wirklich unglaublich kreativer und kompetenter Filmmachenden wäre Star Wars nie so geworden, wie es dann letztendlich war. Was wir auch später dann nochmal aus anderen Gründen merken, aber darüber spreche ich in der nächsten Folge. Das war's nämlich mit Soundtrack. Ich heiße Jan, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.